Liebe Geschwister, einen schönen guten Abend. Wer jetzt beim Predigen gern den Mundschutz abnehmen möchte, kann das gern tun. Wer anderthalb Meter entfernt sitzt von einem Nicht-Familien- oder WG-Angehörigen. Ja, herzlich willkommen zum biblischen Buch der Sprüche. Reise durch die Bibel sind wir da angekommen. Ein bisschen seltsames Buch. Und da wird es heute anders sein. Da predige ich jetzt gar nicht, sondern ich lasse den Prediger Salomo predigen und werde einfach nur ein paar verbindende Worte zwischen den einzelnen Dingen sagen. Wenn man das Buch aufschlägt, diese über 30 Kapitel, merkt man, es geht eigentlich um zum Teil erstmal ganz allgemeine Ratschläge fürs Leben. Da heißt es, besuche deinen Nachbarn nicht zu oft, sonst wirst du ihm lästig und er beginnt dich abzulehnen. Oder wie man ein bisschen Eindruck schinden kann, ein unerwartetes Geschenk kann Wogen glätten und eine versteckte Überraschung aus dem Mantel hervorgeholt kann Wut besänftigen. Oder gegen die Faulheit, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Oder auch mit dem Hochmut, das ist im Deutschen eingebürgert, wer zugrunde gehen soll, wird zuvor stolz, Hochmut kommt vor dem Fall. Oder über das Lügen, wer wieder seinen Nächsten falsch Zeugnis redet, der ist wie ein Schwert, wie ein scharfer Pfeil. Dieses letzte Beispiel, was uns sehr an die 10 Gebote erinnert, macht schon deutlich, das ist hier anders als bei den 10 Geboten. Die Ermahnungen sind dieselben, aber die Einbettung ist völlig anders. Es ist nicht mit göttlicher Autorität, du sollst, sondern der Weisheitslehrer, der wirbt um Weisheit, der appelliert, dass wir von innen heraus überwunden werden, so zu handeln. Dass es also Aspekte sind, die nicht mit göttlicher Autorität daherkommen, sondern dich überreden. Mach's doch so. Denn der König Salomo wusste, er wollte seine Untertanen ermutigen zum Handeln, und da sind nicht alle so die Gottesfürchtigen gewesen. Und da muss man alle erreichen, auch die, die nicht so auf Gottes Autorität ansprechbar sind. Und dennoch wusste er, ethische Verantwortung, moralisches Handeln wachsen und blühen als eine Frucht des menschlichen Tuns. Aber keine Frucht am Baum gibt es ohne Stamm und Wurzel. Es braucht eine tragende Weltanschauung von der Welt, vom Leben, eine Ansicht, die so eine Basis bildet, auf der Grundlage man handelt. Eine Dogmatik, eine Ideologie oder ein Glauben. Eine tragende Weltanschauung braucht man, sonst gibt es keine Handlungsgrundsätze, die allen einleuchten. Keine gemeinsamen Werte, keine Gründe, warum man denn ethisch verantwortlich handeln sollte. Auch Salomo weiß darum, alle seine Ratschläge brauchen so einen weltanschaulichen Unterbau, wenn er um Einsicht im Alltag wirbt. Deshalb stellt er am Anfang, Vers 7, Kapitel 1, die Überschrift über das Buch. Johanna hat schon uns mit hineingenommen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Damit will er sagen, wer in seinem Leben Ehrfurcht vor Gott besitzt, der hat so ein eingepflanztes Bewusstsein schon, was es heißt, verantwortlich zu handeln. Ich bin vor Gott verantwortlich dafür, was ich tue. Und dieser Blick auf Gott, die Ehrfurcht vor ihm, die weitet meinen Blick. Auf einmal sehe ich die Menschen, meine Mitmenschen, die Welt mit ihren Nöten aus einer ganz anderen Perspektive, wenn ich mit Gottes Augen schaue. Das ist so, wie wenn man frisch verliebt ist oder Vater oder Mutter geworden ist. Auf einmal sehe ich die Welt mit ganz anderen Augen. Der Himmel ist blauer, aber auch die Gefahren werden gefährlicher und können mein Glück oder meinen hilflosen, wehrlosen kleinen Nachwuchs gefährlich werden. Ehrfurcht vor Gott weitet mein Blick auf das Leben, lässt mich Dinge sehen, die ich sonst noch nicht wahrgenommen habe. Salomo wirbt sozusagen bei den Untertanen im Land für den Glauben. Der Glaube ist etwas für jeden von euch, will er damit sagen. Er öffnet euch die Augen für die Gesetze und natürlichen Zusammenhänge des Lebens, für die Gebrauchsanweisung des Schöpfers sozusagen, die er für uns und unser Dasein in seiner Schöpfung bereitgestellt hat. Das Wissen, ich bin für all mein Tun einem Gott gegenüber verantwortlich, stellt in meinem Leben bei vielen Fragen des Alltags schon mal die Weiche, wo es lang gehen kann und wo nicht. Zum Beispiel im Bereich der sozialen Verantwortung. Da geht es dann nicht mehr nur nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, oder was nützt mir das jetzt, wenn ich dem anderen was tue und bringt es mir was, sondern nein, die Gottesfurcht lehrt meinen Nächsten, als Gottes Geschöpf zu begegnen, als meinen Mitmenschen, ja sogar, phasenweise wird es auch so theologisch dargestellt, als Gott selber. Der andere repräsentiert Gott selber. Und das hat dann Konsequenzen, wie ich mit ihm umgehe. Hören wir einmal rein. Wer sein Ohr dem Schreien der Armen verschließt, dessen Hilfeschrei wird auch niemand hören, wenn er in Not ist. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, der wird ihm vergelten. Und auch die christlich-jüdische Nächstenliebe leitet sich vom Schöpfungsglauben her ab. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Oder Reiche und Arme begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und der Umgang mit unseren Mitmenschen ist ein Lebensbereich, in dem dieser Ansatz Früchte trägt. Ein anderer Lebensbereich ist die Nachhaltigkeit. Die marktwirtschaftliche Leistungsgesellschaft ist darauf ausgerichtet, schnell und billig zu produzieren und dann aber auch effizient und teuer zu verkaufen oder auch billig zu verkaufen, aber dafür massenhaft. Deshalb ist auch der Aldi-Besitzer der reichste Mann Deutschlands und nicht BMW. Dabei bleibt aber die Nachhaltigkeit auf der Strecke. Salomo mahnt dagegen, es geht nicht um das schnelle Geld, den vordergründigen Erfolg, sondern es geht darum, bei Gott anzukommen mit dem, was ich tue. Bei Gott ankommen, hier auf Erden schon, aber auch dereinst vor seinem Thron. Und das verlangt einen längeren Atem, das verlangt Nachhaltigkeit. So mahnt er zum schnellen Geld. Wer sich schnell ein Vermögen zusammenrafft, steht am Ende leer da. Wenn jemand schnell zu etwas kommen will, wird er nur Mangel erleben. Aber wenn ein Mensch fleißig ist und Pläne macht, bringen sie Gewinn. Wer nur auf Vergnügungen, Äußerlichkeiten, gutes Essen und Trinken aus ist, wird bald nichts mehr haben. In unserer Gesellschaft ist die Bedeutung der Nachhaltigkeit durchaus entdeckt. Meist geht es dabei aber um die materielle Nachhaltigkeit der Ressourcen, weil man sich ausrechnen kann, was passiert, wenn die natürlichen Ressourcen nicht mehr da sind. Also unterstützt man Bioprodukte, entwickelt eine nachhaltige Landwirtschaft und auch Energieversorgung. Salomo hat das auch im Blick, aber noch ein bisschen weiter. Er hatte diesen umfassenden Horizont, dass er sagt, es fängt ganz klein an, bei der Gesundheit zum Beispiel. Halte dich vom Bösen fern, wenn du so lebst, dann heilt das deinen Leib und erfrischt deine Glieder. Körperlich, aber auch seelische Krisenfestigkeit mahnt er an. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Er hat aber auch eine Nachhaltigkeit in der Charakterbildung im Blick, dass man offen, konstruktiv mit Kritik umgeht. Wenn Gott dich zurechtweist, dann nimm es an. Lehne dich nicht dagegen auf, wenn er dich ermahnt, denn weil Gott dich liebt, lässt er dich nicht so, wie du bist, auch wenn dir die Veränderung manchmal wehtut. Nicht anders macht es ein Vater, der sein Kind liebt. Charakterbildung, dann auch durch Selbstbeherrschung. Wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine Stadt ohne Befestigungsmauern. Salomo orientiert auf Nachhaltigkeit, auch im sozialen Umgang, zum Beispiel Umgang mit dem, was ich sage, die Lüge. Süß wie Kuchen schmeckt die Lüge, wenn man sie ausspricht. Aber hinterher hat man den Mund voller Kieselsteine. Statt schnellen Ruhm einzuheimsen, meint Salomo zur Nachhaltigkeit, auch in der persönlichen Ehre, dass man sich mit Geduld einen guten Ruf im Leben aufbaut, Ansehen erwirbt, Vertrauen unter seinen Mitmenschen. Wer in seinem Leben aufrichtig ist und ein ehrbares Leben führt, der hinterlässt seinen Kindern Lebensglück. Ein guter Ruf ist unvergleichlich wertvoller als Reichtum. Ein hohes Ansehen, bei weitem besser als Silber und Gold. Salomo mahnt zur Nachhaltigkeit, nicht nur im Materiellen, sondern auch im Blick auf die Fürsorge für den Nächsten, für Leib und Seele. nachhaltig zu denken und zu leben, auch in unseren Beziehungen und auch in der Charakterbildung bei den Aufstellen unserer Lebensziele. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und der Umgang mit unseren Mitmenschen ist ein so ein Bereich, wo dieser Ansatz Früchte zeitigt. Ein anderer ist die Nachhaltigkeit und zum Schluss möchte ich noch einen Bereich ansprechen, den Bereich des Glaubens, wo Weisheit auch ihre Früchte entfalten kann und möchte. Dass wir an verschiedenen Stellen unsere menschliche Logik und Weisheit beiseite lassen, um Glauben zu wagen, mit Gottes Segen rechnen, zum Teil auch wieder alle Vernunft. Hier spricht Salomo einen Bereich an, wo die menschliche Weisheit und die Glaubensweisheit unterschiedliche Wege gehen und ganz anders ticken. Wie soll man sich das vorstellen? Nehmen wir mal das Beispiel der Finanzen. Da sagt Salomo, ehre den Herrn mit deinem Gut und nimm das Beste von allem, was du erntest und opfere es Gott. Dann wirst du erleben, wie sich deine Vorratskammern füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Das heißt, das Beste gebe ich weg und dann erstattet Gott es mir vielfach wieder. Denn Salomo sagt, wer Mitleid mit anderen hat und sein Brot mit den Armen teilt, wird gesegnet. Oder einer teilt aus und hat immer mehr. Ein anderer geizt, wo er nicht soll und wird noch immer ärmer. Das ist so ein Bereich, wo Weisheit des Glaubens und menschliche Vernunft auseinandergehen. Wenn ich gebe, werde ich doch ärmer, sagt die Logik des Pfennigfuchsers. Wenn ich gebe, werde ich reicher, sagt die Logik des Glaubens und Gottvertrauens. Das ist so eine Wahrheit des Glaubens. Man kann sie nicht erklären, man muss sie eigentlich ausprobieren. Zurzeit wird das in vielen Gemeinden unter dem Titel vom Reichtum des Schenkens neu entdeckt, wie Gott ganz persönlich ermutigt, auch sehr konkret, Spende für die Sache, auch durchaus sehr hohe Beträge, und dann zu erleben, wie Gott dadurch etwas anstößt bei dem anderen und ein Werk beginnt. Und dann aber auch, dass es umgekehrt so ist, dass ich, wenn ich dabei bin, was aufzubauen und Unterstützung brauche, dann auch unerwartet etwas bekomme und es kommt mir zu. Von anderer Seite, Markus Voss hat vor 2 Jahren ja ein Buch über das Geld geschrieben und über die Erfahrung des Spendens auch. Da schreibt er, Spenden ändert alles, denn es ändert dich. Und diese Erfahrung mit dem Gebet und mit dem Geben kann man auch im Blick, wer jetzt nicht so mit Geld da seine Erfahrung macht, mit der Zeit machen, die man sich für andere nimmt. Da weiß ich, ich habe jetzt keine Zeit und trotzdem ist da jemand und ich opfere die Zeit und ich sage, ich habe jetzt einfach Zeit und stelle nachher fest, das, was ich noch tun musste, ist trotzdem noch auf die Reihe gekommen und dennoch war Zeit, um jetzt für den anderen da zu sein, für ihn ein Gewinn, aber für einen selber auch. Oder die Erfahrung mit der Sonntagsarbeit. Gibt es auch im Deutschen die Sprichworte, Sonntagsarbeit macht sich nicht bezahlt, alles tun zu seiner Zeit, Sonntagsarbeit nicht gedeiht. Ich habe gestern eine junge Familie besucht mit 2 kleinen Kindern. Die haben sich vor 4 Jahren ein großes Projekt vorgenommen, ein barockes, altes Pfarrhaus. Aber es sah schlimm aus. Man konnte Balken waren durchgefault. Man konnte wirklich vom Dachboden bis runter zum Keller durchgucken. Und es musste sehr grundlegend saniert werden. Und jetzt im Sommer ist der Umzug bevor. Und sie haben in 4 Jahren Gewaltiges geschafft. Ich kenne viele Familien, die das auch so haben und weiß aber auch, das ist eine Leistung, die auch manchmal ihre Konsequenzen hat. Deshalb fragte ich dann auch nach, wie geht's denn euch als Familie in dieser Situation jetzt nach 4 Jahren kurz vorm Einzug? Und da sagten sie, ja, also nach Feierabend sind die dann immer auf dem Bau und bis 22 Uhr oft dann noch weitergearbeitet und dann schnell nach Hause und Kinder abgeholt von der Betreuung oder wo auch immer und dann ins Bett, nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Sie sagten, der Sonntag war für uns der Rettungsanker. Da ging es in den Gottesdienst und dann war die Zeit für die Familie reserviert und nicht auf den Bau. Ja, geben und Dinge bewahren, finanziell oder zeitlich auch. Menschliche Logik und geistliche Weisheit gehen hier auseinander. Man muss, wenn man was schaffen will, auch sonntags anpacken. Nein, muss man nicht. Umgang mit Geld, mit Zeit, mit Sonntag. Man muss es einfach ausprobieren. Genauso wie in der Frage der göttlichen Fügung. Salomo sagt, in der Hand Gottes ist das Herz eines Königs wie ein Wasserlauf. Gott kann ihn überall hinlenken, wohin er will. Manchmal sind auch die Handwerker Könige und fühlen sich auch so. Ich hatte beim Gemeindepraktikum, da hat mir der Pfarrer ganz stolz seinen Holzaltar gezeigt, in der DDR-Zeit, und sagte, ein ganz gefragter Holzrestaurator, den hatte ich mehrfach angerufen, und dann nach ein paar Wochen stand er dann hier und hat hier gearbeitet, der eigentlich Jahre vorher ausgebucht ist und keine Aufträge annimmt. Und immer wenn er rüberkam und nach der Arbeit schaute, dreht er sich um, brach alles ab und sagte, Herr Pfarrer, ich weiß nicht, wie das gehen kann, dass ich jetzt hier bin. Ich habe alles abgesagt, Jahre vorher wird nur das abgearbeitet, was auf der Liste steht, und da kommt keine Ausnahme dazwischen, und jetzt bin ich trotzdem hier und mache das hier. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Mit göttlicher Fügung zu rechnen, ist ein Schritt des Glaubens wieder die Vernunft. An anderer Stelle sagt Salomo, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seine Schritte. Und schließlich noch ein drittes Beispiel, wo Glaubensweisheit und menschliche Vernunft nicht einhergehen, ist die Feindesliebe oder der Verzicht auf Rache. Eigentlich eine Besonderheit des Neuen Testamentes, aber selbst Jesus hat sich hier da mal eine Stelle rausgepickt, von denen es nicht so viele gibt, aber gerade im Buch der Sprüche: Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser, denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir's vergelten. In derselben Intention sagt Salomo mehrfach: Sage nicht zu dir, dem werde ich es aber heimzahlen, sondern überlass dies dem Herrn. Er wird dir zu deinem Recht verhelfen. Oder an anderer Stelle: Sprich nicht, ich will Böses vergelten, sondern harre des Herrn, der wird dir helfen. Ehrfurcht vor Gott weitet unseren Blick auf das Leben und lässt mich Dinge sehen, die ich sonst gar nicht wahrgenommen hätte. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, und sie schlägt sich nieder, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit der Nachhaltigkeit lebe, den Ressourcen, meinem eigenen Körper, meiner Seele, meinem Umgang mit meinem Charakter und Kritik, mit gutem Ruf. Und schließlich, wie ich im Glauben weise auf die unsichtbaren Wirklichkeiten setze, anstatt auf die Gesetze dieser Erde zu vertrauen. Liebe Geschwister, das Buch der Sprüche lädt uns ein, uns unseren Blick auf das Leben, die Probleme, die sich uns stellen, vom Glauben her weiten zu lassen, mit Ehrfurcht, mit Blick von Gott her an die Dinge ranzugehen und so mit Weisheit ans Leben heranzugehen und die Erfahrung zu machen, Gott hat sich bei der Erschaffung der Welt eine Ordnung ausgedacht. Und wir gewinnen unendlich im Leben, wenn wir den Gesetzen dieser Ordnung auf die Spur kommen und nach ihnen leben. Lassen wir uns von der Weisheit einladen, Gottes Weisheit auf die Spur zu kommen. Amen.